Die Leute haben Bock auf ein Unikat. Sie wollen eben nicht mehr irgendeine Computerschrift. Nein, ein handgemachter Schriftzug und schwuppdiwupp hast du wirklich ein einzigartiges Logo. Und das ist ja auch das Tolle einfach an unserer Arbeit.
Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Katharina Heilung. Ja, liebe Hanna, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du zu Gast bist heute hier. Du bist Handlettering-Künstlerin und ich freue mich heute, mehr von dir zu erfahren.
Ich mich auch. Hallo Katha und allerherzlichsten Dank für die Einladung.
Richtig cool. Du bist nämlich eine der, ich würde fast sagen, du bist so ein bisschen die Mama der Lettering-Künstler in Deutschland. Ich habe heute nämlich nochmal so in deinem Feed runtergescrollt und geguckt, so wann du angefangen hast und denke mir so, okay, ja, ich meine, das war mir schon klar, aber du bist wirklich so eine der allerersten Künstlerinnen, so, die man so kennt in Deutschland.
Ja, ich musste selber
ja,
nee. Echt wieder ein bisschen zurückdenken, wann ich eigentlich angefangen habe und dann dachte ich mir, wow, das ist schon echt eine Weile her. Du kannst mich auch als alter Hase bezeichnen.
Wie alt bist du denn?
Ich bin 31.
Ah, krass. Ich hätte dich jünger geschätzt. Ja, aber voll krass, wenn man so auf dein Profil schaut, man sieht, du hast schon auf einem Auto gelettert, du hast schon Stadtpläne in Unterführungen an Wände gebracht, du hast in diversen Restaurants Tafeln beschriftet und gestaltet und bei dir ist alles sehr groß.
Das kann Erzähl man so doch sagen. Mal,
wie kamst du dazu? Wer hat sich das alles bei dir so entwickelt?
Soll ich ganz vorne anfangen? Oder
fang mal ganz vorne an.
Ganz, ganz vorne. Die kleine Hanna, die hat schon immer gern gemalt. Nein, das war, also so die Basics so von dem Werdegang war eigentlich relativ klassisch tatsächlich. Also wie gesagt, immer gern gemalt. Kunstleistungskurs dann gehabt in der Schule in Bayreuth. Also mir war eigentlich sehr schnell klar, ich möchte schon was in die kreative Richtung machen, wusste aber gar nicht was. Und ich wusste sehr, sehr lange nicht, dass ich doch tatsächlich ein Händchen für schöne Buchstaben haben könnte. Dann habe ich eine Zeit lang bei einem Kirchenmaler gearbeitet, also habe Sachen gelernt wie Vergolden, Imitationsmalerei, Holzmaserungen imitieren, also wirklich, wirklich alles so alte Techniken, mega nice und war kurz davor zu sagen, ich mache eine Ausbildung bei ihm und da kommt der springende Punkt, seine Frau ist Kalligrafin. Und so habe ich gedacht, wow, so Kalligrafie, boah, das hat schon irgendwie was, ne? Aber nie irgendwie das für mich in Betracht gezogen. Und dann habe ich mit meinen Eltern gequatscht und mein Dad meinte irgendwann so, ey, studier, das ist die geilste Zeit im Leben, mach's einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich probiere es mal. Und dann bin ich aus welchen Gründen auch immer nach Nürnberg gezogen und habe dann bei der Akademie Faber-Castell ein sogenanntes Vorstudium gemacht. Also da warst du 3 Monate bei denen in der wirklich wunderschönen Akademie, tolle Atelierräume und hast da quasi deine Bewerbungsmappe für ein kreatives Studium, also Kommunikationsdesign und so weiter, erstellt. Und den Leuten bin ich tatsächlich auch ein Stück weit sehr dankbar, weil da bin ich dann wiederum das erste Mal wirklich mit Kalligrafie in Kontakt gekommen und habe das berühmte Klick gemacht und ich dachte mir so, Lecco mio, sind Buchstaben schön. Alter Schwede. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich konnte mal richtig gut zeichnen und malen und habe mich wirklich unseren 26 Glyphen verschrieben und habe das dann für mich erkannt und mir gedacht, Buchstaben, das ist es. Dann habe ich mich in Nürnberg an der Hochschule beworben, Fachhochschule, Technische Hochschule heißt es mittlerweile, für den Studiengang Design. Und in meinen Augen ein sehr, sehr cooles System, was die haben. Du hast verschiedene Module, die du wählen kannst, also von Typografie, Grafikdesign, Film, Foto, Illustration, also wirklich das komplette Potpourri an Kreativleistungen. Ja, da habe ich doch natürlich Typografie gewählt und war da auch wirklich innerhalb kürzester Zeit für alle die Typo Hanna. Weil die Hanna saß immer nur da und hat Schriften abgezeichnet und Buchstaben nachgemalt. Und tatsächlich habe ich das für mich dann irgendwie so ein bisschen studiert, würde ich sagen. Also ich habe mich da richtig reingefuchst und da war Handlettering halt noch überhaupt kein Thema. Das war 2008, als diese Krass. Liebe und genau diese Faszination einfach losging. Genau, und so habe ich mich da, also ich habe wahnsinnig viel, würde ich sagen, auch ja, Autodidakt bin ich mehr oder weniger. Und so langsam kam so aus den USA so ein bisschen Handlettering, da gab es die ersten Bücher und ich dachte mir so, wow, was ist da los? Und habe wirklich ja, das aufgesogen und also dadurch, dass ich halt auch Typografie im Studium als Schwerpunkt hatte, einfach mal die Lehre an sich, mit die Arbeit mit Schrift, ja, mit Schriftsippen, Gattungen, Arten, also das alles so für sich, so eine kleine Bibliothek im Kopf quasi zu generieren. Ja, und so habe ich mich immer weiter und immer tiefer mit den Buchstaben befasst.
Super spannend. Oh, du hast sozusagen meinen Traum so ein bisschen hinter dir. So, weil, also das ist tatsächlich, ich habe auch schon immer so diese Leidenschaft für Schriften gehabt und war auch schon in jungen Jahren, irgendwie habe ich viele Schriften abgemalt und mich davon inspirieren lassen. So, aber mir fehlt tatsächlich so dieses krasse Wissen darüber. Also ich merke jetzt wieder, dass ich immer, also ich bin so am Zusammensuchen von guten Typobüchern, weil es mich, ich liebe das einfach, so dieses Nerdwissen irgendwie auch so mehr und mehr zu lernen. Vielleicht kannst du mir da ein paar Buchtipps geben.
Ich mache dir später ein Foto von meiner kleinen, von meinem Regal.
Richtig.
Nein, cool. Aber das Wort Nerd beschreibt es, glaube ich, auch echt ganz gut, weil wenn man mal ehrlich ist und sich in diesen Kosmos, ja, es ist wirklich eine eigene Welt und gerade die Typografie, alter Schwede. Also wenn du da mal richtig einsteigst, ich habe dann auch im Praxissemester ganz bewusst eine Agentur gewählt, die eine Type Foundry gerade aufgebaut hat. Das heißt, ich habe meine eigene Schriftart gemacht, ja. Geil. Und das ist halt so, weißt du, da denkst du so, oh, ich designe Buchstaben, ja, am Arsch. Also das ist wirklich so das kleinste Übel, sag ich mal, weil was da an ein riesen Rattenschwanz hinten dran hängt, ja, diese ganze Programmierung. Du musst die Buchstabenabstände festlegen von jeder möglichen Kombination. Also das ist wirklich, aber es ist nerdig, wenn man Bock drauf hat. Ich kann es nur empfehlen. Ja, sehr, sehr spannend.
Richtig, richtig spannend, wirklich. Also da, ich glaube, allein über dieses Thema Schriftgestaltung und Entwicklung könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden. Vielleicht müssen wir da mal noch einen weiteren Podcast machen. Aber jetzt erzähl mal kurz, wie ging es dann weiter? Du hast studiert und es ist ja jetzt also schon ein sehr, ich würde es mal so in die, sage ich mal, wissenschaftliche Richtung stecken, im Sinne von, es ist kein Beruf, wo man weiß, okay, ich studiere, keine Ahnung, Lehramt und dann bin ich Lehrer. Sondern du hast ja schon, sag ich mal, ja, Design, Typografie studiert, aber da weiß man ja jetzt noch nicht, okay, was wird man dann danach?
Genau.
Wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, die Frage habe ich mir dann auch irgendwann gestellt. Ich muss auch sagen, ich hatte einen kurzen Struggle, weil natürlich auch meine Bachelorarbeit hat sich wirklich um ja, Handschrift gedreht. Und ich weiß noch, wie mein einer Prof zu mir meinte, ja, Hanna, wir studieren hier aber Design und keine Kunst. Ne? Und dann hat er mich erstmal so ein bisschen aussteigen lassen. Und ich dachte mir so, boah, shit, aber das ist das, was ich liebe halt. Lasst mich ein fettes Buch darüber machen. Und dann dachte ich mir, ey, ich mach's jetzt einfach, ich zieh's durch. Und die 1,0, die spricht für sich. Herrlich. Nein, das nur am Rande. Also ich habe es durchgezogen. Es hat sich dann auch bestätigt, das, was ich gemacht habe, war richtig. Ja, und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, ich kann jetzt schön schreiben. Was mache ich damit? Ich hätte natürlich, das war ein großes Glück, tatsächlich wieder zu der Agentur zurückgehen können, bei der ich mein Praxissemester gemacht habe. Aber jetzt, wo diese Liebe zum Handwerk, ja, ich sehe mich eigentlich auch oft immer als, ja, Handwerkerin irgendwie, die war dann so prägnant, dass ich echt überlegt habe, lässt du dich irgendwo anstellen, layoutest du irgendwelche Flyer, um es mal ganz böse zu formulieren, oder wagst du doch den Schritt, machst dich selbstständig und schaust, was geht. Meine Eltern, mit denen habe ich gesprochen und sie so, ey, try and error, du hast unsere vollste Unterstützung. Und da kommen wir zu dem wirklich springenden Punkt. ich habe beschlossen, in Nürnberg zu bleiben. Das machen natürlich nicht viele, die irgendwie Kommunikationsdesign oder Illustration etc. Studiert haben. Die gehen nach Berlin und nach Hamburg, weil Berlin und Hamburg. Und ich dachte mir so, nein, ich bin eine Fränkin durch und durch. Ich bleibe da. Nicht zuletzt der Liebe wegen, das darf man auch nicht vergessen. Und das war die absolut richtige Entscheidung, weil, ganz runtergebrochen, Nürnberg ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und bis ein Trend in Nürnberg ankommt, da vergehen ein paar Jährchen. Sprich, auf gut Deutsch, der gemeine Nürnberger kannte im Jahr 2014 das nicht, dass da eine Lady steht und irgendwie dein Schaufenster bemalt oder irgendwie eine Tafel schön malt, also wirklich schreibt. Und so ging es los. Und das war das wirklich das Beste, was mir passieren konnte, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit dann doch am richtigen Ort geblieben bin. Und mein allererster Job war tatsächlich ein Schaufenster. Das werde ich nie vergessen, wo ich meine erste große Rechnung gestellt habe und voll aufgeregt war, weil so, wow. Und das war tatsächlich das. Das war ein sehr prägnanter Platz in Nürnberg. Und die Leute sind vorbeigelaufen und sind stehen geblieben, weil sie es gar nicht glauben konnten, dass da jetzt echt eine steht und irgendwie das Schaufenster bemalt. Dafür gibt es doch Aufkleber. Genau. Und Punkt 2, ich bin, glaube ich, ziemlich gut darin, mich zu vernetzen. Und ich sage es auch jedem, es ist das A und O. Vitamin B ist alles. Und das hat dann auch in unserer kleinen großen Stadt ganz gut funktioniert, dass man wirklich, ja, frühestmöglich versucht, in alle möglichen Bereiche so ein bisschen rein zu fuchsen, ja, und sich einfach zu vernetzen. Das ist wirklich einfach Gold wert. Genau, und so hat sich das
dann tatsächlich... Aber wie hast du das ganz konkret gemacht? Weil das, also man hört es ja immer so und die Leute sagen, ja, vernetz dich und Networking ist alles und so, aber... Ich habe mich tatsächlich auch am Anfang so gefragt, ja, aber wie denn? Also ich kann ja nicht einfach dahin gehen und sagen, hallo. Übrigens, falls es euch interessiert und auch wenn nicht, ich wollte einfach mal sagen, wer ich bin. So. Also ja. Wie hast du das gemacht?
Nee, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist Quatsch. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und jetzt zum Beispiel von Nürnberg eben als Beispiel. In Nürnberg hatten wir jetzt halt leider nicht mehr das sogenannte Format Creative Monday. Der war ein oder zweimal im Monat und das war eine Abendveranstaltung, entweder bei uns im neuen Museum oder auf AEG in so einem großen Saal. Und da hat sich wirklich die Kreativwirtschaft aus Nürnberg und Umgebung getroffen. Also da war der Programmierer, der Agenturboss, die Modedesignerin, die Freelancerin, alle haben sich getroffen und das war mega gut, weil ich tatsächlich, das war direkt nach dem Studium, wurde ich eingeladen, einen Vortrag über mich zu halten. Das waren 10, 15 Minuten. Ich war Gott sei Dank noch geübt, von meinem Kolloquium vor vielen Menschen zu sprechen. Jetzt würde ich mir, glaube ich, in die Hose machen. Und durfte mich da auf die Bühne stellen und einfach sagen, wer ich bin. Hi, ich bin die Hanna. Ich schreibe schön. Ich beschreibe dies, ich beschreibe das, ich kann dies und das. Ey, und das war mega. Weil halt wirklich da geballt alle wichtigen Leute saßen. Und das Schöne ist, es haben sich manchmal auch erst Jahre später haben sich Jobs sind entstanden, weil sie gesagt haben, ey, da war doch die damals Creative Monday, die brauchen wir. Weißt du? Geil. Und das, genau. Also es war irgendwie alles, hat sich so schön gefügt.
Das heißt, du bist tatsächlich dann, hast dich eben direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Dein erster Job war im Schaufenster und dann ging es nahtlos weiter? Oder war es anfangs erstmal so ein bisschen holprig? Oder wie ging es dann weiter? Was waren so deine Aufträge?
Es ging eigentlich tatsächlich wirklich nahtlos weiter. Da hatte ich riesen Glück. Ich hatte auch das Glück, dass dann zum Beispiel die Medien aufmerksam wurden. Also ob das jetzt die beiden großen Zeitungen in Nürnberg waren, die Tageszeitungen, da gab es dann mal eine komplette Seite, die mit der schönen Handschrift so, ja, und dann Foto und ein Interview. Dann kam der Bayerische Rundfunk zu mir, hat Beiträge gemacht, dann war ich im Fernsehen. Grüße meine Oma. Herrlich. Ja, oder halt überhaupt so kleine Magazine irgendwie, die dann wirklich drauf aufmerksam wurden und sich gedacht haben, eben weil das so unbekannt war, müssen wir über diese Personen irgendwie berichten. So, das war natürlich, hat mir super in die Karten gespielt. Ja, und so, das Schöne ist, es war wirklich alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich habe bis heute keine Website. Es lief alles nur über Instagram. Krass. Früher noch Facebook, da bin ich jetzt sehr faul geworden. Irgendwie seit 2, 3 Jahren nutze ich gar nicht mehr. Genau, und wie gesagt, das hat sich einfach so schnell rumgesprochen. Es war mega. Also da kamen Leute auf mich zu, wo ich selber dachte so, hä? Woher jetzt? Zum Beispiel, du hast es vorhin in deiner Story so schön gesagt, ich war die Erste mit einem Handlettering-Buch. Die Lady, die mich kontaktiert hat, hat gesagt, ich komme eigentlich aus Nürnberg, der Verlag sitzt in München. Ich habe einen Artikel über dich gelesen in einem Magazin und dachte, ich rufe dich jetzt mal an. So, also irgendwie, das hat sich, ja, alles so.
Genau, eins das kann ich nämlich anderen. Auch gerade sagen. 2016, oder, kam dein Buch raus.
Völlig irre.
Ist schon 5 Jahre her jetzt bald. Ja. Und du warst da so die Erste, die eben darüber ein Buch geschrieben hat. Ich weiß noch damals, wie ich bin erst so offiziell quasi in dieses Instagram-Game 2017 eingestiegen. Und ja, ich habe mich da auch umgeguckt. Ich hatte auch von Tuten und Blasen keine Ahnung, dass das so ein Riesending ist und dass man das jetzt Lettering nennt und so. Das wusste ich auch alles nicht. Und dann habe ich irgendwann eben gesehen, ach krass, da gibt es ja sogar Bücher dazu. Und da habe ich damals deinen Namen als erstes mal so gelesen, weiß ich noch, und dachte mir so, ach krass, die kommt sogar aus Nürnberg und ich komme ja aus der Nachbarstadt. Ja. Wie verrückt irgendwie. Aber was ich mich frage, jetzt nochmal kurz zu deinem ersten Auftrag zurück, hattest du vorher jemals so groß geschrieben? Weil das ist ja was ganz anderes jetzt als auf dem Blatt zu gestalten irgendwie.
Ja, hatte ich tatsächlich. Und es ist da bin ich irgendwie auch meiner Idee für meine Bachelorarbeit ziemlich dankbar, weil für die habe ich zum Beispiel auch schon groß Scheiben bemalt oder einen riesen Ledersessel bemalt oder eine alte Holztür bemalt. Also ich habe mir echt große Objekte zum Teil gegriffen und habe gedacht, die beschrifte ich jetzt einfach. Also ich habe schon, glaube ich, natürlich unterbewusst vielleicht immer ein bisschen größer gedacht oder bin einfach so von diesem Format Papier dann irgendwie abgekommen, weil ich mir gedacht habe, ey, da geht doch noch mehr. Nicht zuletzt, weil ich auch sehr zum Beispiel interessiert am Graffiti bin und schon immer war, also auch schon zu Schulzeiten hat mich das irgendwie echt interessiert. Tja, und als ich dann meinen lieben Chris kennengelernt habe, wurde ich dann auch in die Welt des Graffiti quasi mitgenommen und er hat dann irgendwann gesagt, so Hannah, jetzt nimmst du mal eine Dose in die Hand und wir gehen mal malen. Und ich so, oh mein Gott. Also so auch immer dieser Support war auch irgendwie immer da, groß zu denken, groß zu arbeiten.
Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Und auch vielleicht keine Angst davor zu haben, ja.
Weil das ist nämlich wirklich, finde ich, faszinierend. Das ist was ganz anderes, ob man jetzt vertikal an einer Wand schreibt oder eben horizontal auf dem Blatt Papier. Die Leute denken immer, ja, wenn du es auf dem Papier kannst, dann kannst du es auch an der Wand. Aber dass das halt was ganz anderes ist, das sehen, glaube ich, viele gar nicht. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was ist sozusagen der große Struggle oder die Herausforderung bei großen Flächen?
Was ist die Herausforderung? Also ich bin immer der Meinung, oder ich finde, der große Struggle ist, dass es sitzen muss. Also du kannst ja jetzt, weißt du, wenn du ein Papier nimmst und dann schreibst du hier ein schönes Sprüchle hin oder ein Wort und dann sitzt es nicht ganz gut, dann kannst du am Ende vielleicht noch ein bisschen Papier links und rechts absäbeln und dann ist es gut platziert. Bei einer Wand schwierig. Deswegen ist da, glaube ich, so die Vorbereitung, das Layout, die Platzierung sehr wichtig. Bin auch ein bekennender Perfektionist, also da muss immer alles, ja, fürchterlich, Fluch und Segen zugleich, sag ich da. Genau, und wenn ich jetzt vor einer großen Wand stehe, oder vielleicht so ein bisschen zur Herangehensweise auch, ich habe mich lange gegen ein iPad gewehrt. Der Chris hatte dann irgendwann eins. Und dann dachte ich mir, nee, ey, come on, das ist irgendwie, ist das richtig gut für Entwürfe. Und das ist wirklich nonplusultra. Die Kunden schicken mir ein Foto oder ich bin vor Ort an der Baustelle oder irgendwo, mach mir meine Bilder, zieh sie mir aufs iPad und dann kann ich wirklich im Bild quasi gestalten. Und der Kunde, was ja eh oft der Fall ist, so, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dann kannst du da wirklich visualisieren und er kann sich das perfekt vorstellen. Und dafür ist dieses Gerät tatsächlich Gold wert. Was der nächste kleine Trick ist, ist der gute alte Overhead-Projektor. Also das ist wirklich oft so, wenn ich wirklich mal richtig, richtig große Schriftzüge habe, dann schmeiße ich mir die an die Wand, ziehe mir die Outlines vor und dann stelle ich den Overhead wieder in die Ecke und gestalte halt oder male aus.
Aber das machst du
so.
Mit dem Overhead, nicht mit dem, ich dachte immer, du machst das mit dem Beamer.
Nein, wir sind oldschool.
Nein, ist ja witzig.
Nein, der Chris hat sich jetzt tatsächlich auch einen richtig fetten Beamer gekauft, aber ich komme immer mit dem Overhead und mit meiner Folie.
Hey,
alte Schule. Funktioniert ja. Einwandfrei. Genau.
Ach, cool.
Also das ist oft so die Frage, so, boah, wie schaffst du das, ne? Und so groß da. Der Trick ist ganz einfach. Und ich stehe auch dazu, weil ganz ehrlich, am Ende geht es doch darum, wie mein Design aussieht, was die Idee dahinter ist und dass irgendjemand vor einer Wand steht oder vor was auch immer und sagt, bam, I like. So, egal, ob das jetzt mit einem Projektor hin vorgezogen wurde oder nicht.
Also ganz ehrlich, Leute, die das irgendwie abwerten, sollen das erstmal nachmachen, weil also es ist ja nicht so, dass es dann voll easy ist und der Projektor das an die Wand malt, sondern erstens, genau. Du hast den kompletten Entwurf gemacht, darin liegt ja schon die Kunst allein und dann auch das Übertragen. Ich finde, es ist wirklich herausfordernd, auch so lange vertikal zu malen für den Arm. Ich frage mich, was du für Armmuskeln hast.
Also, du siehst hier, mein Griff geht zum Nacken. Aua, ja. Mhm. Also, es ist schon wirklich so gerade immer diese Haltung der Arm so fast immer in der rechtwinklig abgewinkelt. Ist schon manchmal schmerzhaft. Aber ich finde irgendwie, also ganz ehrlich, ich brauche das. Das ist wirklich so, jetzt auch durch Corona, es war nicht unbedingt ruhiger, das ist ein anderes Thema, aber so wirklich diese großen Jobs vor Ort, das macht mich auch irgendwo aus. Und ich liebe das, ich brauche das. Ich bin, ja, das ist irgendwie ein Teil von mir und ich genieße das. Und da nehme ich auch gerne mal Nackenschmerzen irgendwie in den Kauf, wenn ich abends dastehe und an diese Wand gucke, die vorher noch nackig und hässlich war. Und dann denkst du so, geil, das habe ich jetzt hier mit meiner rechten Pfote irgendwie gemacht. Und du, ja, du stehst so vor deinem Tageswerk und denkst dir so, yes, jetzt ein Feierabendbier. Ha, habe ich mir verdient.
Guter Punkt. Mich würde mal interessieren, erstens, was war die größte Fläche, die du je, wo du drauf geschrieben hast? Und zweitens, wie lange dauert so eine Wand?
Ich fange mal mit Frage 2 an, weil über Frage 1 muss ich noch kurz nachdenken. Ja, wie lange dauert so eine Wand? Kommt natürlich immer auf den Inhalt drauf an, auf den Aufwand. Habe ich jetzt nur einen fetten Schriftzug, sage ich mal, den ich ausmale, in Anführungsstrichen? Oder habe ich jetzt eine mega detaillierte Wand mit kleinen Illustrationen? Beispiel fällt mir jetzt ein, zum Beispiel Alnatura, das ist immer relativ aufwendig, weil einfach sehr viel kleine Details und Illustrationen mit dabei sind. Ja, da bin ich meistens dann schon einen Tag beschäftigt. Das sind dann halt in der Regel 8 Stunden. Kommt auch immer ein bisschen auf die Gegebenheiten natürlich an, also auf die Wandoberfläche. Ich hatte jetzt 4 große Wände hier in Nürnberg. Da waren die Wände beispielsweise mit Latexfarbe gestrichen und ich wusste das nicht. Mhm. Und Latexfarbe ist ja beliebt dafür, dass du sie abwischen kannst. Und meinst du, da hat irgendeine Farbe drauf gehalten? Ich bin im Sechseck gesprungen, wirklich. Ich bin da, also ich musste da zum Teil 4-mal drüber gehen. Und da war ich war fix und alle. Und das hat das ist dann natürlich das Fiese, weil es natürlich deine ganze Kalkulation durcheinander haut. Also dein ganzes Zeitmanagement geht flöten. Du hast im Angebot natürlich was vereinbart. Der Kunde hat es abgesegnet, unterzeichnet und dann sitzt du auf einmal da und denkst dir so, ich schaff's nicht. Das ist, ja, dann ist wieder Kommunikation alles.
Wie gehst du mit sowas dann um?
Offen sagen. Also ich bin dann auch die Letzte, die da irgendwie auf jeden Euro irgendwie beharrt und sagt, aber ich habe jetzt und so viel länger und ihr habt mir nicht gesagt oder so, ganz im Gegenteil. Am Ende findet sich oder hat sich bisher immer eine Lösung gefunden und es ist auch noch nicht so oft vorgekommen. Es ist halt ärgerlich, aber ich finde, wenn man das einfach offen kommuniziert, das ist immer das Wichtigste, genau.
Man lernt dann halt auch so diese Faktoren kennen, ne? Beim nächsten Mal wirst du wahrscheinlich in dein Angebot reinschreiben, Voraussetzung ist, dass die Wand bemalbar ist oder du musst halt vorab irgendwie da mal einen Test machen und es ausprobieren, ne?
Das, also in meinem Angebot habe ich öfter immer so eine Klausel drinstehen, es kann zu einem Mehr- oder Minderaufwand natürlich auch kommen, das ist natürlich auch gut, ne? wenn die Hand richtig gut drauf ist und schnell arbeitet. Also das ist so ein Ding, das halte ich mir immer offen, weil es auch wichtig ist. Und ja, aus dieser Wand habe ich tatsächlich gelernt, ich frage vorher nochmal nach, mit was sie gestrichen wurde. Genau. Die größte Wand war noch die Frage, ne? Mhm. Also auf jeden Fall was zusammen mit dem Chris, das ist ganz klar, weil für ganz große Wände ist einfach die Spraydose mehr oder weniger unabkömmlich, weil du einfach schnell arbeiten kannst, du kannst groß und schnell füllen. Und ich denke, es war entweder eine Wand bei einem Graffiti-Festival hier aus der Gegend, da haben wir schon bei Pan mitgemacht und so ein bisschen das graue Nürnberg versucht, ein bisschen bunter zu machen, was auch wichtig, aber leider auch ein bisschen schwierig ist in dieser Stadt. Und dann haben wir mal noch eine Riesenwand in einer Bäckerei gemalt, in Fürth hier bei Nürnberg, genau, die war auch ganz schön riesig, ich glaube, ach, lass mich lügen, 8 breit und 5, 6 hoch oder so. Oh, ich müsste lügen, aber ja. Ist natürlich dann auch spannend, weil du halt immer auf dem Gerüst stehst und was bei großen Wandgestaltungen natürlich super wichtig ist, eigentlich gefühlt nach jedem Strich, den du machst, zurückgehen, wieder rangehen, zurückgehen. Also wirklich immer dieses Zurückgehen und schauen, wie sich das Gesamtbild aufbaut, ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende wirken, gerade wenn es ein Graffiti ist, natürlich von der Ferne immer wirkt. Und wenn anders, du super nah rangehst, dann denkst du auch so, hä? Mhm,
voll. Genau. Das heißt, du machst auch viele Aufträge zusammen mit Chris oder also so, dass ihr zusammen gebucht werdet oder werdet ihr unabhängig voneinander gebucht oder sagst du dann zum Kunden, hey, ich könnte auch noch hier mit meinem Freund zusammenkommen und dann könnten wir es so machen?
Genau so ist es. Also in erster Linie sind wir natürlich unabhängig voneinander, jeder für sich selbstständig, jeder so einfach, ja, seine Skills, seine Expertise. Aber es ist tatsächlich oft so. Also der Chris hat da eine Anfrage, wo es heißt, Mensch, wir brauchen irgendwie Schriften. Dann sagt er, ey, meine Lady, ich kenne da jemanden und nimmt mich so mit ins Boot. Oder eben andersrum, genau. Mhm. Also je nach Projekt, nach Auftrag, nach Kundenwunsch, wenn sich das vereinbaren lässt, ich schlage das dann auch öfter einfach mit vor und dann heißt es immer so, oh, Graffiti, weil genau, viele haben ja da trotzdem noch so ein bisschen verschobenes Bild, wenn es darum geht. Was wir zum Beispiel auch häufig machen oder öfter machen, sind Folierungen, dass wir Fenster folieren oder Fahrzeuge folieren, wo dann quasi das Design schon auch handgemacht ist und dann wird halt alles vektorisiert und dann plotten wir die ganzen Folien und genau, das machen wir auch zusammen. Ja, das ist sehr, sehr gut, wenn man doch einen kreativen Partner an der Seite hat, weil er dich einfach wirklich versteht. Mega. Vor allem, ich bin eh so eine kleine Hummel und drehe manchmal ganz gut am Rad und dann ist der Chris, das ist mein ruhiger Ruhepol. Der legt dann seinen Arm um mich und sagt, alles wird gut, atme durch. Ganz wichtig.
Mega schön, richtig cool, dass ihr da so ein Duo seid irgendwie. Aber sag mal, machst du dann deine Entwürfe, die du dann auf deinem Overhead hast, die Folien, erstellst du die dann auch am iPad oder machst du die noch analog auf dem Papier und überträgst sie dann irgendwie?
Also ich sag mal so, Block und Bleistift sind tatsächlich unabkömmlich. Das sind wirklich meine besten Freunde. Also bevor ich mich irgendwie ans iPad setze, ist es sehr, sehr oft der Fall, dass ich Stift und Papier zur Hand nehme, weil ich es auch einfach so liebe. Das ist vielleicht kurzer Fun-Fact, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Kalendertermin in mein Handy gespeichert. Ich habe immer mein schlaues Buch zur Hand, wo ich alles reinschreibe. Also es sind ein paar so analoge Sachen, die ich einfach, Gadgets. zum Beispiel auch bei Logo-Entwicklungen. Also ich scribble da immer erst wahnsinnig viel, und um dann irgendwie Form und Schriftformen und so zu finden. Wenn es mal super quick and dirty gehen muss, dann setze ich mich ans iPad direkt, genau. Und dann stelle ich das halt frei oder habe es ja dann eh auf meiner eigenen Ebene. Und dann kommt die Folie in den Drucker.
Genau. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Machst du anscheinend nicht ausschließlich Large Scale, sondern auch Logo-Entwicklung? Was machst du noch so? Was sind so deine Angebote?
Was macht sie alles? Eigentlich wirklich alles, wofür man irgendwie schmucke Buchstaben braucht, sage ich immer. Und die Bereiche sind noch lange nicht ausgeschöpft, meiner Meinung nach. Genau, also es sind klassische Logo-Entwicklungen. Was ich auch sehr häufig tatsächlich mache und das auch eben im Laufe der vielen Jahre, wo ich jetzt schon selbstständig bin, wirklich gemerkt habe, die Leute haben Bock auf ein Unikat. Sie wollen eben nicht mehr irgendeine Computerschrift. Nein, ein handgemachter Schriftzug und schwuppdiwupp hast du wirklich ein einzigartiges Logo. Und das ist ja auch das, das Tolle einfach an unserer Arbeit. Also, dass du immer wieder Unikate schaffst. Das ist so, ach, Handwerk ist einfach was richtig Gutes. Und genau, also da gingen die Anfragen sehr nach oben. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Verlagen zusammen für Postkarten, diese ganze Schiene, ne, so Verpackungen, Geschenkpapier, Geschenktüten, zum Beispiel Depot habe ich mal eine riesen Serie gemacht für verschiedene Produkte. Was mache ich noch? Ja, dann natürlich wirklich jegliche Oberflächen, Glas, Wand, Objekte. Mal ruft einer an und sagt, kannst du mir mal meine alte Vespa bemalen? Dann sage ich, klar. Also es ist wirklich auch immer so, jede neue Anfrage ist auch einfach immer wieder was Neues oder eine Herausforderung, ja auch an dich selber, weil du willst ja weiterkommen. Also das merke ich immer so alle heilige Zeit und da befinde ich mich tatsächlich auch gerade in so einer Phase, wo ich mir so denke, du kannst mich nachts um 3 aufwecken, mir ein Brushpen in die Hand geben und sagen, schreib mal meinen Namen schön so, dann mache ich dir das, weil ich es einfach irgendwie, du kannst es so abrufen. Aber ich will weiterkommen, ja, ob das jetzt irgendwie wieder ein neues Werkzeug ist, beispielsweise fasziniert mich die Arbeit der Sign Painter, ja, die Arbeit mit den Brushes, mit dem Lack, das ist so, wow, also das ist noch sowas, das muss ich unbedingt lernen, oder Hinterglasvergoldung oder solche Scherze, das ist schon, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und das ist ja auch das Schöne, dass es, ich sehe auch immer diese ganze Arbeit mit Schrift, ist ein stetiger Prozess eigentlich, genau, dass man immer irgendwie weiterkommt, weil sonst, ja, wird es ja auch öde.
Absolut, ich finde es so spannend, dir zuzuhören, wirklich, mir geht so richtig auf und man merkt so krass deine Leidenschaft und deine Begeisterung eben nicht nur für die Buchstaben, sondern so für diese Verbindung mit den Techniken und dem Handwerk eben, wie du sagst. Du bist ja auch Teil von der nächsten Typefaces-Ausgabe und da haben ja alle Künstler so ein paar Fragen beantwortet und ich weiß nicht mehr, bei welcher Frage du das geschrieben hattest, aber du hast irgendwo geschrieben, du möchtest niemals in deinem Leben das Wort belettern benutzen. Und ich habe jetzt wirklich vorhin, wie ich mir so ein paar Fragen notiert habe, musste ich immer wieder löschen. So nicht, was war die größte Wand, die du belettert hast, sondern welche Wand hast du beschriftet oder gestaltet? Erklär mal, warum, oh, wo kommt es her? Oder was ist so dein, was sind da so deine Gedanken?
Da mache ich mich gleich unbeliebt. Nein, Quatsch. Ich habe ja irgendwie, ich habe, glaube ich, schon im tiefsten Innern auf diese Frage gewartet tatsächlich. War vielleicht ein bisschen provokant. Also erstmal, ich weiß nicht, ich kann dieses Wort, hast du das auch manchmal mit Wörtern, dass die dich so ein bisschen fuchsig machen, dass du die einfach nicht magst, die hören sich nicht gut an so und belettern das.
Gerade ist, bei so englischen, ne, Begriffen.
Ja, diese, und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages, es ist so eingedeutscht Englisch irgendwie und das mag ich nicht und vielleicht liegt es auch einfach an meinem ganz eigenen Werdegang irgendwie, das ist so, ich schreibe, ja, oder ich zeichne einen Buchstaben oder ich mache eine Wandgestaltung oder ich mache eine Beschriftung, aber ich beletter nichts. Das tut mir auch, also nein, mir tut es nicht leid. Das ist tatsächlich einfach so ein persönliches Ding. Mhm. Deswegen verwende ich dieses Wort auch nicht. Ich weiß, es verwenden viele und das soll ja auch jeder machen. Aber ich bin die Frau, die schreibt. Fertig.
Aber hast du da irgendwie, also gar nicht jetzt provokant oder so, aber verspürst du vielleicht so eine Art, weiß ich nicht, Unverständnis oder findest du das blöd, in Anführungsstrichen, dass jetzt so diese Handlettering-Community so ein Riesentrend ist und so und du bist ja nun mal eben gar nicht dem Trend eigentlich verfallen, sondern bist eben so wirklich von der Wurzel und du hast es wirklich gelernt und du kennst dich wirklich aus. Denkst du dir manchmal so, ihr alle mit eurem Halbwissen, so, was ihr da verbreitet irgendwie oder wie ist es für dich in der Community?
Ich finde das eine mega spannende Frage und ich bin auch froh, dass man darüber vielleicht auch mal spricht. Fakt ist, es ist ein Trend. Handlettering ist vor vielen, vielen Jahren zum Trend geworden, in meinen Augen immer noch einer und er wird auch sicherlich noch eine Zeit lang anhalten. Ein Trend hat seine guten und seine schlechten Seiten, sage ich mal. Dass ich Teil trotzdem von diesem Trend bin, dass einfach Leute Bock auf Handschrift haben, davon profitiere ich ohne Ende. Keine Frage, bin ich super happy drüber. Dass aber ein Trend auch ja, einfach seine Schattenseite hat, sehe ich beispielsweise in der Buchindustrie. Ich finde, dass es ist eine Kunst. Handschrift, die Kunst der schönen Buchstaben, ob das jetzt Handlettering ist, Kalligrafie ist, Signpainting ist, es ist ein Handwerk und du brauchst ein gewisses Händchen dafür und vielleicht auch eine Portion Talent. Ich finde nichts schlimmer, als wenn etwas so Schönes, wofür ich persönlich, ich kann wirklich nur von mir sprechen, wofür mein Herz wirklich schlägt ohne Ende, gemolken wird wie eine dicke Milchkuh. Und da wird noch das letzte Tröpfchen rausgeholt und noch ein Buch und nochmal Watercolor und nochmal Pastellfarben. Und dann machen wir auch noch eine goldene Hotfoil drüber, weil es gar so schön ist. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, es wird so ausgequetscht. Und was ich leider manchmal auch sehe oder was mir einfach persönlich nicht gefällt, dass es manchmal so hingestellt wird, als ist es ja, kann ja eh jeder. Ich hab meinen Buchtitel gelesen, wie hieß denn das? Oder weiß ich nicht mehr, was das war. Du hast kein Talent, so ungefähr, kein Problem. Mit diesen Vorlagen schaffst es auch du. Also da wird doch eigentlich der Käufer oder der Interessent als Dödel hingestellt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, so, ey, du bist hohl in der Birne, ey, nimm die Vorlage und dann klappt es auch mit dir. Und das finde ich ganz schrecklich. Also das, da kriege ich echt Gänsehaut, das widerstrebt mir auf ganzer Linie. Vielleicht auch, weil ich, weißt du, ich habe nie einen Kurs besucht. Ich habe nie jemanden gehabt, der mir irgendwas vorschreibt. Ich habe mir so viel selber beigebracht. Klassische Kalligrafie habe ich, um mal ganz zum Anfang zurückzukommen, bei der Kalligrafin, bei der Ehefrau von dem Kirchenmaler. Bei ihr habe ich mein Praktikum gemacht. Und sie hat mir die wirklich sehr disziplinierte Arbeit mit der Feder ein bisschen näher gebracht. Das waren paar Wochen, da habe ich historische Alphabete gelernt. Ich habe wirklich eine Seite der Schrift kennengelernt, die so anders ist und so ganz besonders. Und die hat mir so viel weiteren Input für mein eigenes kreatives Schaffen gegeben. Genau, dass das einfach sehr, sehr wichtig war, so für die eigene Entwicklung. Und dann, ja, dieses Runterbrechen auf, es ist halt ein Trend, da gibt es jetzt dies und das und dann schaffst es auch du. Das ist irgendwie, ja, also vielleicht liegt es wirklich daran, weil ich mir so viel selber beigebracht habe und das einfach alles ein bisschen mit einem aus einem anderen Blickwinkel sehe und vielleicht das Ganze auch ein bisschen mehr wertschätze und einfach wirklich die Kunst dahinter sehe. So,
ja, ja. Ich glaube, das ist total gerechtfertigt auch tatsächlich, weil das eben, also ich glaube, ich finde es eine sehr wertvolle Sichtweise auch mal auf dieses ganze Thema. Und wie du sagst, es ist halt ein Trend und Trends sind auch okay und natürlich lebt die Wirtschaft auch von solchen Trends. Also da profitieren ja ganz, ganz viele davon.
Absolut, ich und ja auch.
Genau, also
und es ist auch ganz wichtig, dass da jeder, ich finde es auch mega schön, dass die Leute wieder Bock haben, einen Stift in die Hand zu nehmen. Überleg mal, diese digitale, wir waren so digital übersättigt. Jeder hat nur noch hier klick, 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 tap, 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 irgendwie auf dem Handy, auf der Tastatur. Ey, und jetzt schreiben die Leute wieder Postkarten oder sie kaufen sich ein Buch, um zu lernen, wie. Das ist der Hit. Also wirklich, und ich meine, das ist ja überhaupt dieser ganzen Do-it-yourself-Welle, ob das jetzt häkeln, backen, stricken, schreiben, töpfern. Jeder hat auf einmal wieder, ich sehe es aber so als kleine zweite Romantik, ja, der digitalen Gesellschaft irgendwie. Und ich finde das total schön. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Genau. Und wenn so viele Leute Bock haben, Watercolor zu malen und weißt du, was ich meine, dann ist das doch wunderbar, weil wichtig ist, dass du am Ende da sitzt, vor deinem Bild, vor deiner Wand, vor deinem Objekt und sagst, boah, das habe jetzt ich mit meiner Hand gemacht, mega und völlig Wurst, was irgendjemand anders dazu sagt.
Genau, und auch, es muss ja auch nicht jeder in der Tiefe sich damit beschäftigen und auskennen, um das machen zu können. Also es wäre ja auch der falsche Anspruch, wenn man sagt, also wenn du mit Handlettering was machen willst, dann aber so richtig und dann musst du erstmal das unterstudieren und dich so und so auskennen und so. Das wäre ja auch irgendwie der falsche Ansatz. Aber ich finde es trotzdem voll spannend, eben auch mal zu sehen, dass Leute, die das wirklich im Blut haben und so einen langen Weg schon hinter sich haben, dass das natürlich auch so ein bisschen mitschwingt. Also an der Stelle danke für dein ehrliches Erzählen da, weil ich fände es jetzt auch komisch, das zu verleugnen, weil es ist nun mal eben ein Trend und das macht ja auch was mit einem so.
Genau.
Ja, super spannend. Mich würde mal interessieren.
Vielleicht noch ein abschließender Satz, ein ganz abschließender Satz. Wenn du wirklich richtig Bock hast, dich da ganz tief reinzufuchsen, dann kannst du dir wirklich die Fachlektüre kaufen. Da kann ich dir später dann hier mein Bücherregal abfotografieren und dann kannst du zum ultimativen Nerd werden. Aber wenn du jetzt einfach nur Lust hast, auch mal irgendwie ein Brushpen in die Hand zu nehmen, go for it. Also wirklich, Try and Error, irgendwie Übung macht den Meister. Also
absolut,
das ist auch nie, dass ich das irgendwie im Vorschreibe. Aber du musst zuerst dieses Buch und dieses Buch und dieses Buch studiert haben und dann können wir weiterreden.
Ja, ja. Und es ist ja, wie gesagt, auch für viele einfach ein Hobby. Und das ist ja auch schön. Also ich beschäftige mich genau auch viel so mit diesem Thema, dass eben dieses analoge Arbeiten uns voll gut tut, um mal ein bisschen runterzukommen. Und irgendwie eben mal, wie du gesagt hast, nicht so digital die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und das ist einfach vielleicht für viele dann nur ein Mittel zum Zweck, so ein bisschen, dass man halt wie ein Hobby hat. Aber ich finde es voll schön, dass man den Leuten damit so, ja, wieder was mitgeben kann irgendwie, dass sie da Bock drauf haben und es ihnen eben auch gut tut. Und das ist aber, finde ich, man muss es einfach trennen. Es gibt Leute wie dich, die das wirklich auf einer hochprofessionellen Ebene anbieten und da wirklich eben Dienstleister sind und die Kunst, das Handwerk kennen und beherrschen. Und es gibt die Leute, die machen es einfach gern, die haben Freude dran, die gestalten Karten für ihre Freunde. Und es ist auch gut. Und wie du gesagt hast, beides hat seine Daseinsberechtigung.
Absolutely.
Ja. Was war bisher so dein herausforderndster Auftrag? Was war so das Schwierigste? Oder gab es so Sachen, wo du gesagt hast bei der Anfrage, boah, das habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht, was sich so herausgefordert hat?
Da müsste ich auch mal ganz kurz überlegen.
Aber ist es generell so, dass du angefragt wirst oder machst du auch Kaltakquise, dass du sozusagen, also zum Beispiel mit Depot, kam Depot auf dich zu oder hast du, die kam auf dich zu?
Mhm, ja.
Okay.
Genau. Also das ist vielleicht auch noch so ein kleines Ding. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eigene Website, Fehlanzeige. Mhm. Ich bastel übrigens gerade dran. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. aber ansonsten habe ich wirklich noch nie so richtig Klinken geputzt, Kaltakquise, so hey, Ibims, die Hanna, ich kann schön schreiben, mal, lass mal was machen. Tatsächlich war das noch nie der Fall. Voll gut. Voll egoistisch. Eingebildet. Nein,
aber gibt es so vielleicht einen Auftrag oder ein Projekt, wovon du träumst, wo du so denkst, boah, geil, für die und die Firma würde ich gerne arbeiten, vielleicht sowas, wo man in Anführungsstrichen sogar kostenlos machen würde, so ungefähr, ich will es einfach gemacht haben.
Ein Flugzeug. Ohne Scheiß, würde es der Luftfahrt Industrie nicht so dermaßen gerade an den Kragen gehen und schlecht gehen, ich würde alles tun. Ein Flugzeug gestalten, das wär's.
Ja. Geil.
Ich habe ja schon weitergedacht, ob ich das große Flugzeug mal hinten anstelle und dann sage, fangen wir doch mal mit einem Heißluftballon an.
Ja, da bin ich gerade noch. Das stelle ich mir aber auch schwer vor.
Ja, also, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe schon ein paar Telefonate geführt, weil mich diese Idee echt erst vor wenigen Wochen irgendwie sehr, die war sehr in meinem Vorderkopf hier und da habe ich schon ein bisschen rumtelefoniert, wie das halt auch technisch dann irgendwie möglich sein könnte, weil es sind ja wahrscheinlich doch einzelne Stoffbahnen, die bedruckt werden und dann aneinander genäht werden, so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Ja.
Also sozusagen so, dass du den gestaltest, aber nicht jetzt aktiv beletterst, also Entschuldigung, nee.
drauf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen crazy auch,
ja,
also wenn,
ja
dann muss man das...
Ja, wie?
Genau.
Das gar nicht, wie es gehen soll.
Mit einem riesengroßen Gerüst. Höhenangst.
Wird bestimmt auch heiß dann da so, wenn die heiße Luft drin ist.
Nee, ich schätze mal, das wird, wie gesagt, bedruckt und dann zusammengenäht irgendwie, genau. Aber ich dachte mir so, gerade jetzt, ich meine, diese ganze Situation, die geht ja irgendwie unverändert weiter. Es wird gefühlt immer schlimmer. Und da eine schöne, nette Botschaft an den Himmel, das war eigentlich so mein Hintergedanke. Mal schauen.
Wobei man es ja gar nicht lesen kann im Himmel, ne? Wenn das Flugzeug so weit oben ist.
Ich meinte jetzt den Heißluftballon.
Ach so, ja, genau. Stimmt.
Dann.
Ja.
Ja.
Krass. Aber vielleicht hört ja irgendjemand von der Luftfahrt diesen Podcast und denkt sich dann, come on, die frage ich an.
Das wär's. Ja, mal schauen. Oder für Leute, die zu viel Geld haben. Habe ich mir auch schon überlegt, Schiffe, also Yachten zum Beispiel.
Wow.
Da musst du natürlich dann auch die Kunst des Signpainting besser beherrschen, weil das muss ja sicherlich auch alles mit Bootslack und so weiter gemacht werden. Aber da denke ich mir so, es gibt so viele Menschen mit viel zu viel Geld auf dieser Welt, mit viel zu vielen Booten und Private Jets. Mal schauen.
Aber Hanna, das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen möchtest. Das ist ja immer ein heikles Thema, aber die Künstler haben ja, also du hast jetzt auch keinen BWL-Hintergrund oder so. Wie hast du, also zumindest habe ich das nicht rausgehört aus deinem Werdegang. Wie hast du so neben dem kreativen künstlerischen Teil dein, sage ich mal, wirtschaftliches Wissen aufgebaut? Oder wie bist du mit dem ganzen Thema eben Finanzen und so umgegangen? Woher wusstest du, was kann ich dafür verlangen? Was nehme ich für einen Stundensatz? Wie viel will ich verdienen? Wie viel ist meine Arbeit wert? Wie du schon angesprochen hast, du machst alles Unikate letztlich. Das hat ja einen immensen Wert.
Das ist auch eine sehr spannende Frage und da muss ich auch wieder sehr weit zurückdenken, wenn ich da also an mein vorhin erwähntes erste Schaufenster denke. Mhm. Und dann waren das auf einmal was Vierstelliges. Boah. Und da war ich halt wirklich damals so, oh mein Gott, kann ich das wirklich verlangen? Ist es das wert? Ist meine Arbeit so viel wert? Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende und wichtige Frage und eigentlich auch ein Prozess. Mhm. Weil klar, vor, wie lange bin ich jetzt selbstständig? 7 Jahre? Ganz am Anfang verlangst du natürlich für eine Stunde deutlich weniger als 7 Jahre später. Also du musst dich da echt so ein bisschen rantasten, glaube ich. Und ja, die Frage, wie, was ist jetzt eine Stunde Handarbeit wert? So, das ist echt schwierig. Ich hatte sicher auch das Glück, dass ich da einfach auch schon den Chris an meiner Seite hatte zu dem Zeitpunkt, der auch im Graffiti-Biss halt irgendwie ein alter Hase eigentlich ist irgendwie und da kannst du zum Beispiel auch sagen, ein Quadratmeter kostet so und so viel und ich arbeite aber eigentlich immer nach Stunden oder Tagessätzen. Mhm. Ich kann dir leider kein genaues Rezept geben, wie ich da rangegangen bin. Ich denke, da gibt es vielleicht sogar auch Podcasts oder Artikel oder so, die sich da voll damit beschäftigen und da vielleicht irgendwie ein bisschen Leitfaden geben. Ich habe irgendwie... Soll ich jetzt mit Zahlen jonglieren?
Voll gerne. Wenn du, also jeder ist da ja anders, ne? Ich finde, ich bin auch jemand, ich hau lieber die Zahlen auf den Tisch, weil das ist das, was den Leuten wirklich irgendwie mal einen Eindruck gibt,
genau,
wovon wir hier sprechen.
Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Stand heute verlange ich für, ich differenziere da immer auch zwischen digitaler und analoger Arbeit. Für eine Stunde analoge Arbeit verlange ich 95 Euro, für eine Stunde digitale Arbeit 75. Das ist jetzt schon mal sowas.
Dann warum ist es unterschiedlich?
Weil, wegen den Nackenschmerzen? Hallo?
Achso, du meinst mit analoger Arbeit jetzt nicht die analoge Skizze, die du machst sozusagen?
Wie wenn ich dann beim Kunden vor Ort quasi bin und eine Wand zum Beispiel von Hand eben dann gestalte. Ja. So, das ist immer so mein Hintergedanke. Mhm. Oder wenn ich halt wirklich dann irgendwie nur am Rechner sitze und irgendwas nachbau oder vektorisiere oder setze oder so, genau, dann ist das natürlich Chili Vanilli, kannst du im Schlafanzug zu Hause machen, sieht dich keiner. Genau, dann habe ich für mich einen Tagessatz festgelegt, der liegt bei 990 Euro, das sind dann halt einfach diese 8 Stunden volle Arbeit. Man darf auch immer nie vergessen irgendwie, was ich selber manchmal vielleicht auch ein bisschen vernachlässige oder was man schnell mal so hinten raus verliert, ist wirklich diese ganze Vorbereitung. Also ich weiß noch, als ich in der Agentur in meinem Praxissemester war, wir hatten da wie so ein kleines Programm halten, wie so eine Art Stoppuhr, ne, wo es dann hieß, ich fange jetzt mit Projekt XY an, da kommt eine E-Mail rein und alleine eine E-Mail zu lesen kostet Geld. Und das finde ich so, das ist eigentlich crazy, aber es ist eigentlich auch völlig legitim irgendwie, weißt du? Also wie viel Zeit auch an Kommunikation, an Absprache, an Telefonaten, an Meetings, ne? Nicht immer nur Fahrtkosten irgendwie und meine Marker kosten 3,50 Mark oder so, sondern es ist schon, ja, deswegen versuche ich da auch immer wirklich diese, in meinen Angeboten habe ich dann auch bei Punkt 1 auch wirklich immer Kreativleistung bzw. Vorbereitung. Also das ist dann wirklich so, dass ich auch versuche, den zu meinem Kunden zu vermitteln und dem Auftraggeber, hey, ich sitze jetzt dann da, habe das bisschen Infos von dir, mal mehr, mal weniger natürlich, je nach Projekt. Und dann muss ich halt mein Brain irgendwie anstrengen. Und das ist ja eigentlich
die Arbeit.
Da geht's die Arbeit, genau. Mhm. Das passiert alles in deinem Köpfchen. Und wenn da eine geile Idee bei rumkommt, dann ist die auch mal gern was wert halt irgendwie. Oder kostet, ne? Genau, so.
Aber das heißt, rechnest du die Vorbereitungszeit pauschal oder auch nach Stunden ab?
Das versuche ich dann tatsächlich auch immer so ein bisschen abzuwägen. Beziehungsweise mache ich da oft so Pauschalpreise dann, genau, je nach... Hast ja auch vielleicht öfter mal Kunden, die wollen dann 8 Entwürfe statt 2. Also zum Beispiel bei Logos ist es was anderes. Da habe ich tatsächlich so feste Pakete für mich einfach geschnürt, wo ich sage, ey, es gibt einen Kunden, der weiß halt eigentlich auch schon genau, was er will, aber er braucht jetzt noch dein Händchen irgendwie für den Schriftzug. Er weiß die Farben, er weiß das grafische Element, ne, oder irgendwie die Bildmarke. Und dann gibt es welche so, ich weiß gar nicht, was ich will. Hilfe. Ja. Und genau, dann weißt du ja auch, da habe ich halt das kleine Paket mit nur 2 Entwürfen und einer Korrekturschleife. Und dann gibt es ja noch das große Paket mit Minimum 3 bis 4 Entwürfen und 2 Korrekturschleifen oder so, genau. Dass man sich Beratung da irgendwie so. Genau, und sich einfach so ein bisschen an solche Steps irgendwie vielleicht auch hangeln kann, entlanghangeln kann, genau.
Weil das ist, wie gesagt, ne, ich finde, das ist nämlich der Bereich, der immer unterbewertet wird. Man denkt so, ja, naja, das dauert jetzt dann halt vor Ort 8 Stunden, was ja auch schon Mammut ist so. Aber auch das, also die Entwicklung des Konzeptes, die Gestaltung vorab, die Entwürfe, auch, ich finde, was bei dir halt auch so krass noch ins Gewicht fällt, dein Wissen und deine Expertise, wie du mit solchen Wänden umzugehen hast. Also eben solche Sachen wie, welche Farbe muss ich da verwenden? Wo bekomme ich die Farbe her? Wie viel Farbe brauche ich für so eine Wand? Das sind ja alles Sachen, die deine Kunden mitbuchen, ohne sie aktiv zu buchen. Sie buchen halt dich als Experten. Aber die ganze Zeit und das ganze Wissen, was du dir angesammelt hast und studiert hast, dafür hat dich ja kein Mensch bezahlt. So. Und ich finde, das muss man irgendwie auch immer so im Hinterkopf behalten. Du buchst dir ja bewusst jemanden, der das kann und dem du vertraust und zutraust, dass er das kann. Und das zahlt man. Punkt.
Im besten Fall zahlt es der Kunde dann. Und im besten Fall checkt er auch einfach, was da gerade los ist. Also das ist wirklich ganz selten, ganz, ganz selten die Erfahrung gemacht, dass da mal irgendjemand sagt so, das kann ich aber auch. Ne? Irgendwie so. Ich denke mir so, ja, hier, ich gebe dir meinen Marker und dann stellst du dich mal ans Fenster und dann will ich deine fettige Hand auf der Glasscheibe sehen, so, ja? genau. Aber wirklich, in den meisten Fällen ist das wirklich Bewunderung einfach, schlichtweg, und auch Respekt. Und das ist auch das Allerwichtigste, dass man das einfach versteht und respektiert, dass da echt irgendwie ein Mädel steht, dass das halt wirklich Handwerk, also von Hand macht. Und da, und das auch nicht erst seit gestern und sagt, ach, ich probiere das heute mal, weil so eine große Wand, die wollte ich schon immer mal bemalen. Genau. Nee, aber das hast du schön zusammengefasst, was da alles noch so reinspielt. Hat man manchmal selber gar nicht auf dem Schirm.
Ja, voll. Also das ist, finde ich, oft die Gefahr eben, ne? Dass man da irgendwie... Aber du sagst, du musst es nicht rechtfertigen in der Regel vor Kunden. Also ist es schon so, sag ich mal, manchmal hat man ja auch so Kunden, die fragen an und die haben so eine Zahl im Kopf und denken so, ah ja, für ein paar hundert Euro so. Und dann sehen sie das Angebot, was dann eben vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Euro sind und denken
dann
so,
fallen sie.
Okay.
Dann fallen sie vom Stuhl.
Genau. Genau. Hast du solche Fälle auch oder ist es schon so, dass du sagst, nee, die wissen schon, was sie sich da buchen und was sie da wollen und es geht?
Also in den meisten Fällen ist tatsächlich, also ist das auch wirklich Glück, ne, dass man zu, ich sag mal, 98% eben an solche Leute rangerät, die vielleicht deine Arbeit schon kennen, die dir irgendwie folgen, die das auch einfach ohne zu fragen oder zu hinterfragen verstehen, so, okay, die macht das wirklich von Hand, das kann jetzt nicht nur 2,50 Mark irgendwie kosten, so. Also da habe ich wirklich oft das Glück gehabt, dass das immer so der Fall war. Wenn da mal wirklich die Vorstellungen extrem auseinandergehen, ja, also ich schreibe ein Angebot für Wand oder Fenster XY und dann schicke ich das ab und dann fallen die irgendwie aus ihrem Sessel, dann muss man reden. Also da gibt es genau 2 Optionen. Entweder ich sage dem Kunden, okay, dann reden wir jetzt über ein Budget. Du sagst mir, was hast du im Sparschweinchen angesammelt? Wie viel kannst du und möchtest du ausgeben? Dann gibt es aber auch halt nur die Leistung, die gerechtfertigt ist für diesen Preis. Dann gibt es halt 5 Illustrationen weniger oder nur 3 Schriftzüge. So. Also du darfst da auf gar keinen Fall dich da auch irgendwie so mega klein unterbuttern lassen. Also das ist dann, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Es ist schwierig. Einerseits, klar, brauchst du vielleicht wirklich dringend die Kohle, dann verkaufst du dich vielleicht auch mal unter Wert. Oder es steht dein Traumkunde vor der Tür und sagt, ich habe aber nicht so viel Geld, bitte. Dann denke ich mir so, ja, okay, ein bisschen Ruhm und Ehre ist schon manchmal auch ganz sexy, aber am Ende des Tages, weißt du, wohne ich auch in einer großen Wohnung, hab Hunger, ne? Mag mein Dach über dem Kopf auch gerne warm und hab einen gewissen Lebensstandard und dann, wie gesagt, ich finde, offen darüber zu reden, ist in den meisten Fällen auch immer dann gut gegangen. Und ganz ehrlich, wenn er dir dann irgendwie blöd kommt oder sagt, hä, ich kann das alles nicht verstehen, dann kannst du dir entweder die Zeit nehmen und ihm nochmal sagen, es ist ein Handwerk und so weiter und so fort, das alles nochmal erklären. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es gar nicht. Mhm. So sehe ich das mittlerweile. Also ja. Ganz am Anfang habe ich das natürlich auch noch ein bisschen anders gesehen. Und du nimmst ja auch alles mit, was geht am Anfang deiner Selbstständigkeit. Heute bin ich in dem super, habe ich das super Privileg, dass ich wirklich auch mal Nein sagen kann, weil ich es einfach kann, ja. Oder wenn jetzt eine Firma anfragen würde und ich nenne jetzt hier einfach mal einen Namen wie Nestle, dann würde ich sagen, ey, sorry, aber ohne mich halt. Also, dass du da auch deinen Prinzipien oder deiner ganzen Einstellung, deiner Persönlichkeit auch in dieser Hinsicht treu bleibst, das ist auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde, genau.
Hattest du solche Fälle schon, dass Firmen angefragt haben, wo du gesagt hast, nee, aus moralischer Sicht oder ich stehe einfach nicht hinter euren Produkten, das mache ich nicht?
Tatsächlich kam mal so eine Anfrage von so einem großen Online-Handel.
ohne jetzt einen Namen zu nennen.
Nee, ich glaube, die haben irgendwie so einen Pfeil da irgendwie noch so ein Logo.
Ja, so ein Smiley, ne?
Ja, genau. Bekannte von mir haben es gemacht. Ich habe sie dann gerümpft, weil ich gesagt, wie könnt ihr nur? Nein, Quatsch. Ja, aber also wie gesagt, wenn das jetzt... Okay, ich gestehe jetzt was, ja? Mhm. Das Thema Nestle, ja? Da war ich echt noch klein und doof. Da habe ich mal Sachen gestalten müssen und es war ein ganz weirder Auftrag. Tatsächlich war, glaube ich, der Ur-Ur-Ur-Auftraggeber war tatsächlich Nestle. Und dann habe ich das aber irgendwie erst später erfahren und habe halt so meine Schriftzüge gemacht. Und diese Schriftzüge hat wiederum ein anderer an Wände gemalt. Also, weißt du, ich habe das Design und jemand anders setzt es händisch um. Das war von vorne bis hinten totally weird. Und dann stand da irgendwie auch noch Nestle und dann dachte ich mir, oh Gott, was habe ich gerade getan? So, also da habe ich mich echt richtig, richtig dirty gefühlt. Bäh. Ist auch schon sehr lange her.
Krass. Mhm. Nee, aber ich finde es voll spannend, dass es eben, es gibt genau diese Lernprozesse, glaube ich. Und das ist auch, finde ich, voll cool zu hören, dass man eben auch nicht am ersten Tag seiner Selbstständigkeit schon Nein sagen kann zu Aufträgen, sondern wie du gesagt hast, in der Situation ist jeder. Man braucht die Aufträge, man denkt auch irgendwie, wow, so ein Riesenkunde, ich bin nun mal Dienstleister und ich mache halt meinen Job und werde es dann am Ende... kauft, ist mir ja egal, so ungefähr. Also man kann da ja wirklich total, finde ich, in beide Richtungen argumentieren und auch sagen, ja gut, es ist halt mein Job, ich mache das halt. Normale Leute können sich auch nicht aussuchen, für wen sie jetzt immer genau arbeiten und wenn sich, keine Ahnung, weißt du, da das Business verändert, bist halt mit drin so. Von daher, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass man da so Aufträge auch eben hat in seiner Biografie, auf die man vielleicht nicht wahnsinnig stolz ist.
Ich denke, die Kunst ist, wenn sich dann am Ende Dienstleister und Künstler irgendwie so ein bisschen die Waage halten. Das ist schön. Weil klar gibt es Jobs, die, weißt du, da muss ich jetzt auch das Rad nicht neu erfinden. Wie ich es vorhin hatte, dass du mich nachts um drei irgendwie aufwecken kannst und sagen kannst, mach mal hier schön. Dann ist es was, da rufe ich irgendwie meine Expertise ab, mein Wissen. Es hat mich jetzt nicht mega gechallenged oder irgendwie, ne, es war hier nicht die neueste Mega-Oberfläche oder die größte Wand meines Lebens. Aber ich mach's einfach, weil klar muss ja Kohle reinkommen. Und wenn du dann wieder einen Auftrag hast, wo zum Beispiel einer sagt, ey, ich finde das so mega, was du machst. Oh Gott, ich feiere das ohne Ende. Hier, ich habe eine Wand, hau raus. Mach mal. Das ist dann natürlich, da kommt dann wieder der Künstler irgendwie ins Spiel und du hast einfach so, ja, musst nicht nur abrufen und liefern irgendwie so, genau. Ja.
Berätst du deine Kunden eigentlich auch? Also wenn die sagen irgendwie, ich hätte jetzt hier gerne grün auf lila und du denkst dir so, boah, nee, das kann ich dir echt nicht empfehlen. So, bist du da auch Beraterin oder setzt du quasi einfach um, was die wollen?
Nee, um Gottes Willen. Das könnte ich, glaube ich. Doch, aber ich, das stimmt, wir hatten einmal einen Job mit dem Chris zusammen. Ey, Katha, wir standen am Ende da und haben gedacht, was haben wir hier jetzt eigentlich gerade gemacht? Das ist ja so hässlich. Oh Gott. Da konnten die Buchstaben und alles noch so schön sein. Aber der Kunde war hochgradig beratungsresistent. Wir haben alles versucht, wirklich. Und am Ende war es halt, es war so ein Riesenprojekt mit verschiedenen Wänden und dies und das. Ne? Also es hat alles einfach zusammengehört. Deswegen haben wir das dann halt auch noch mitgemacht. Aber wir standen dann irgendwann da und dachten so, ich glaube, ich poste das nicht auf Instagram. Also ehrlich, nee, und das ist wirklich wichtig und das ist auch unser Job. Wir sind eben nicht nur Dienstleister, sondern wir haben ja auch irgendwie ein Gespür für Farbe, ein Gespür für Komposition, ein Gespür für Interior, ist auch so ein bisschen mein Hobby nebenbei, ne? Irgendwie so diese ganze Interior-Welt irgendwie schön einrichten und so. Und da fragen mich viele Kunden auch tatsächlich so, ey, was würdest du jetzt sagen? Was, oder wie findest du das? Und das finde ich auch total schön, dass man da nicht nur als der Maler irgendwie angestellt wird und sagt, da pinseln wir mal das und das an die Wand, sondern wirklich so, findest du, dass das und das zu dem und dem auch passen würde? Darum geht's ja. Also auch wirklich so, weiß ich nicht, oder ich bemale eine Wand in einem Café, wie kürzlich mit diesem goldenen Kaffeetassenrand, falls du dich erinnerst. Da habe ich dann auch, habe ich gesagt, bitte schick mir auch Fotos vom restlichen Laden. Nicht nur von der leeren Wand, sondern ich muss ja sehen, was ist hier los? So, welche Farben gibt's? Wie ist die Einrichtung? Welche Materialien? Und ich finde das mega spannend. Und wenn du dann noch ein stimmiges Mural oder eben eine stimmige Wandgestaltung ablieferst, ey, it's a wrap.
Richtig genau. Cool. Beeindruckend, wirklich, Hannah. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, so mal von dir aus dem Nähkästchen zu hören und lauter diese Geschichten. Ich könnte, ich glaube, stundenlang zuhören, weil ich das immer so cool finde, von anderen auch zu hören, wie, was sie so für Aufträge haben und wie sie da so rangehen und arbeiten. Also vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Das ist echt wertvoll.
Liebend gerne. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell gequasselt.
Nein, und richtig, richtig cool. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Hannah. Was war der beste Ratschlag in deinem Leben, den du bekommen hast?
Take it easy, but take it. Stand schon auf meinem Baby-Body.
Oh.
Ich hatte als Baby einen Body, da stand drauf, take it easy, but take it. Ja. Cool. Könnte ich mir manchmal ein bisschen mehr eine Scheibe von abschneiden, weil ich habe ja schon erwähnt, ich bin die kleine Hummel, die auch gerne mal durchdreht. Aber das ist so ein Leitsatz einfach in meinem Hirn, aber ich glaube, mein liebster Ratschlag stammt auch von meinem Papa. Der hat gesagt, das Beste, was du schaffen kannst, ist mit minimalem Aufwand das maximale Ergebnis rausholen. Und wenn das klappt, Alter, da feiere ich mich manchmal auch selber. Ist tatsächlich so. Wenn du hast wirklich manchmal eine Anfrage und denkst dir so, holy shit, mir fällt nichts ein, oh Gott, wie soll ich und wie und wo und was und dann macht's schwupp und du machst was auf den ersten Blick vielleicht Simples oder Banales sogar und irgendwie hast echt nicht viel Zeit investiert und der Kunde rastet aus vor Glück und du denkst dir so, check.
Geil.
Ja, das finde ich auch. Das ist eine Kunst und wie gesagt, klappt nicht immer, aber wenn es klappt, ist schon...
Und ist cool. Trotzdem ja. Eben so viel wert, weil genau diese Aufträge sind ja die, wo dann Außenstehende sagen, was, für 10 Minuten zahle ich jetzt hier 1.000 Euro? So, ja, nee, du zahlst nicht für die 10 Minuten. Das war einfach eine geniale Idee.
Genau. Ja, man zahlt tatsächlich oft dann eben für die Idee. Mhm. Und das macht auch einfach Spaß, da zu hören. Ich bin auch großer Fan von Mindmaps. Ich mache mir ganz oft Mindmaps. Genau.
Richtig cool. Ja. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Hannah, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit reinzunehmen und von dir zu erzählen. Und genau, ich freue mich immer weiter von dir zu sehen auf Instagram und dich hoffentlich irgendwann auch mal live zu treffen.
Ja, ich bitte darum. Das wäre schön. Da komme ich mal in schöne Stuttgart.
Genau. Richtig schön. Vielen
Voll gut.
Dank.
Allerbesten Dank. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Hat mich sehr gefreut. Jetzt haben wir uns wenigstens schon mal durch den Bildschirm kennengelernt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.